She was a widow. And she lived with her mother-in-law, who was also a widow. And now it was time to move on. But Ruth had never been to Bethlehem. She had never tasted of the house of bread. But now she had heard an inner invitation to come and taste and see. And so she vowed herself to her mother-in-law and said, "Where you go, I will go. Where you lie, I will lie. Where you die, I will die." And she begins a journey to the promised land. She's traveling through the desert. And she's leaving her despair. She's hoping for a future, praying God will lead her there. And he says, "I will put a ring around your finger, and I will bless a child within your womb, and the Savior will be born for you to free the world from sin, and he'll make all things new for you and love you back to life again. And then from Ruth, who gave birth to a son, Obed, who gave birth to a son, Jesse, who gave birth to a son named David. Now the same once shepherd boy, mighty warrior, anointed king, is alone, terrified in the darkness. He's hiding in the desert. He's battling despair. David thinks his life is over, it's over and done, he doesn't care. But God says, "I will be the rock of your salvation. I'll hold you up by the strength of my right hand. And the power of my spirit will free you from all fear. In the hour of your deepest need, you'll find that I am near. I am here." And I will be a ring of fire around you.
Ja, guten Abend, meine Lieben. Eigentlich könnten wir wirklich bei diesem herrlichen Lied bleiben. Aber der Inhalt, die Bilder gehören zu meinen Lieblingsliedern. Und heute nach so viel Zoom-Sendungen, die wir schon hatten und ganz andere Themen, die wir hatten, bin ich tatsächlich so freudig, positiv aufgeregt gestimmt, weil ich ganz tief in mir spüre, dass Gott wirklich mit dieser Trilogie über Ruth und Orpha etwas aussagen will, was er eigentlich vor 10 Jahren schon begonnen hat. Im zweiten Teil nach der Pause will ich dann auch noch mal darauf eingehen. Aber jetzt erstmal danke für alle, die eingeschaltet haben. Viele haben sich entschuldigt, nicht nur wegen des heißen Wetters, sondern weil dienstags Hauskreise verschiedenster Arten auch sind und andere Dinge. Aber alle fragen schon nach der Möglichkeit von einem Stick. Und das zeigt mir, dass natürlich das Thema vom Weg zum Kreuz viel schmerzhafter ist, viel unangenehmer ist. Rot scheint im ersten Moment, als das Buch rot, harmlos, angenehm, Happy Ending Story. Ist es ja auch. Aber in Rot verbergen sich so viele Schlüssel, so viele Prinzipien für heute. Und Gott hat es so spannend gemacht, mich hier fast über 10 Jahre jetzt nochmal am Samstag bei einer Konferenz durch einen jungen Pfarrer nochmal mit einem Aspekt des Zerrisses da neu mit hineinzuführen. Und an all dem möchte ich euch teilhaben lassen. Erinnert euch auch nochmal, bevor ich jetzt bete, dass wir am 28.12. und viele haben die Sticks vom Kreuzweg, wirklich nochmal einiges über die Zahl 2022, die wirklich für dieses Jahr eine ganz große Bedeutung hat. Ich will das nur in 2 Sätzen nochmal zusammenführen. Nicht die ganzen Bilder, die sind eben dort erklärt. Die hebräische Sprache ist unglaublich farbig und tiefgreifend, viel, viel umfassender. Aber 2 hat etwas mit Scheiden, mit Unterscheiden, mit Entscheiden und dann mit Loslassen, also Scheiden zu tun. Aber das Wort Scheiden selbst, und das ist mir jetzt an diesem Samstag so deutlich geworden durch diesen jungen Pastor, hat auch etwas mit Zerriss, mit Spalten zu tun, mit Grube. Also das sind ganz viele Aspekte im zweiten Teil, den wir nach der Pause hören wollen. Aber jetzt sagen wir wirklich, Vater, im Namen Jeshua Mashiach, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben dürfen, wo 2 oder 3 in deinem Namen zusammen sind und wir sind ein paar mehr und hier sitzen auch noch einige der ganz Treuen im Raum und unterwegs sind auch noch eine ganze Reihe. Viele schalten nach. Wir danken dir für jeden Einzelnen. Wir segnen jeden Einzelnen. Wir sind wieder mit der Schweiz verbunden, wir sind mit Österreich, wir sind mit Israel verbunden. Vielen Dank für die Treue, Bruder Stefan. Und einiges hier in Deutschland, in allen Ecken Deutschlands. Und das ist das Spannende eben auch, dass das Wort, wenn es verkündet wird, über Frequenzen, das ist Physik, hat mit Stimme zu tun, Herr, dass du dieses Wort rausbringst in jedes Haus. Und in jedem Haus, in dem jemand sitzt, der wirklich dir hingegeben, der ein Jünger ist, der gläubig ist, wird es das Haus erfüllen, weil es dein Wort ist. Weil es die Geschichten sind, die du wirklich durch den Heiligen Geist hast schreiben lassen, wie sie vorgekommen sind, was dabei herausgekommen ist an Neuem. Und wir wollen offen sein und unsere Herzen öffnen, Herr, unseren Geist öffnen. Wir sagen es als Willensentscheidung. Wir wissen oft nicht, wie es geht, Jesus, aber du weißt es. Es ist unsere Bitte auch, dass du uns hier das hineinlegst, was für jeden Einzelnen von uns heute hier und jetzt wichtig ist, aber auch unsere nächsten Schritte beeinflussen soll oder vielleicht sogar vorzeigen, anzeigen darf. Und dafür danken wir. Du bist ein Gott, der spricht. Wir haben es gerade in dem Lied gehört. Du bist ein Gott, der liebt. Du hast ganz viel für uns vorbereitet und das schon seit vielen tausenden Jahren, aber heute, hier und jetzt für uns. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, Heiliger Geist. Nimm alles, was gesagt wird, auch was von jedem von uns gedacht wird. Reinige, heile, heilige es, damit es uns zum Segen wird und wir wiederum zum Segen für andere werden dürfen. Amen. So, ihr Lieben, also jetzt gibt's mal einen schönen Kurzdurchlauf. Unsere liebe Christa hat kleine Wunder wirklich vollbracht. Wir haben also das Thema. Es fängt an mit Set the Stage, ja, die Bühne frei für das, was wir bei Ruth alles erleben. Und weiter geht's dann. Das ist der Ablauf, den ihr jetzt heute erwarten dürft. Wir gehen dann nochmal im Einzelnen durch die Erklärung aller Namen aus dem Buch Ruth, die allein vielleicht am Schluss, nicht heute, sondern in der dritten Sendung, wenn wir nur die Namen dieser Beteiligten zusammennehmen, haben wir eine eigene Geschichte. Dann gibt es einen ersten Durchlauf von dieser Geschichte, aber da werden schon ganz viele Schlüssel und Prinzipien angesprochen. Dann dürft ihr mal schnaufen gehen, ihr werdet wieder ein schönes Lied hören. Wir machen weiter im zweiten Teil über eine Vision, die ich vor 10 Jahren hatte, über Israel und Deutschland, gehen ganz kurz geschichtlich-politisch drauf an und dann geht's in den Zerriss, aber ins Zerreißen und Zusammenfügen, wie es Gottes Planen und Handeln so ist, so oft ist und wir noch nicht darauf geachtet haben unter solchen Aspekten. Ja, und dann sind wir schon im Prinzip beim letzten Punkt, wie wir als Person, als Gemeinde, als Stadt oder auch als Staat Israel und den Juden wirklich helfen können. Das Wort Schma Israel ist jedem von uns eigentlich schon bekannt. Und dieses Hören und Tun gilt wirklich nicht nur für das alte und das neue Israel, sondern auch für alle, die eingepfropft sind. Also lasst uns starten mit dem ersten Teil, Set the Stage. Wir geben die Bühne frei für die Teilnehmer. Wir haben hier ein kurzes Bildchen über Israel mit den umgebenden Ländern. Wir haben Moab eingezeichnet, Ammon, die Feinde Israels, aber eben auch ein Teil von den Aufteilungen der 12 Stämme. Und Rot mit der Ernte. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Im Moment sind eben zeitlich gesehen tatsächlich diese zweiten Ernten. Nach Pfingsten, nach Shavuot wird Weizen und Gerste geerntet. Es ist also wirklich auch hier in der Zeit. Und jetzt gehen wir zu den Namen. Gott macht sich also immer Gedanken. Wenn er Namen in der Bibel uns auch zusammenführt, es ist nur ein ganz grober Stammbaum, der ein bisschen was aufzeichnet, aber die Hauptperson im Buch Ruth ist Ruth selber, eine Moabiterin. Ruth heißt aber Freundin oder Freund. Ruth steht für Erquickung. Und in der direkten Übersetzung heißt es, man wird es oder man wird sie sehen. Dann haben wir eigentlich vom Ursprung her Elimelech und Naomi. Aber Elimelech, der Ehemann, der dann stirbt, bedeutet Aufstieg, hochgestellt. Wir haben das Wort Eli und Melech, also zwei zusammengesetzte Namen. Und Melech kommt von königlich, also ein Hinweis auf eine ranghohe Stellung, eine königliche Stellung. Naomi im Ursprung, so wie sie genannt wurde, ist die Liebliche, die Holde, meine Wonne, mein Liebling. Also man merkt auch am Namen, den Gott sich hier hat für diese zwei auch einfallen lassen, da war eine Liebesgeschichte zwischen den zwei, die war stimmig und Naomi, der ging es richtig gut. Aber mit all dem Leid, und wir kommen dann gleich dazu, sagte sie, nennt mich nicht mehr Naomi, sondern nennt mich Mara. Und Mara heißt die Betrübte, die Bittere. Wir haben Mara auch in der Bibel, wenn eben das Volk Israel dann durch das Tote Meer, durch das Schilfmeer gezogen ist und plötzlich kein Wasser hatte. Also die Bittere, die Betrübte, die Frau hat aufgegeben, schlicht und ergreifend, aber es kommt ja zum Happy End. Ihre Söhne, Machlon, bedeutet eigentlich kränklich, schwach, zart, verwelkt. Also wenn man das schon bei der Geburt hat, dann ist eigentlich nicht so viel zu erwarten. Und Kilion sich abhärmend oder verschmachtend. Diese zwei Jungs heiraten dann diese moabitischen Frauen. Der Ablauf kommt ja gleich. Ruth haben wir erklärt, aber Orpha heißt im Ursprung mit reichem Haar gesegnet oder geschmückt und doch auch gleichzeitig hartnäckig, widerspenstig, die den Rücken kehrende. Aber eine andere Bedeutung heißt nun mal Gazelle und jugendliche Frische. Also wir haben hier eine sehr interessante Paarung zu einem kränklichen, schwachen Mann oder zu einem sich abherbenden, verschmachtenden Mann. Und der zweite heiratet also Ruth. Die weitere Hauptperson, Nea Boas, die kommt ja sehr viel später dann erst dazu, das ist der Stärke hat, der Tapferkeit hat, ein Mann des Glaubens und der Tat, der sehr sozial eingestellt ist. Wir hören dann später von ihm. Und eben die Tatsache, dass aus den Lenden Boas zwei Generationen später David kommt und 14 Generationen später Jesus Jeschua. Eine wichtige Erklärung noch zu Moab. Die Moabiter stammen ja aus den Lenden, also von Lot ab, der mit Abraham ausgezogen ist und mit seiner eigenen Tochter, also eigentlich die Tochter mit ihm im Inzest, dann Moab gezeugt hat, waren letztlich auch Feinde von Israel, sehr neidisch und eifersüchtig auch gewesen. Aber Moab vom Namen, von der Namensgebung her heißt eigentlich, dass es vom Vater stammt, dass es mit Wasser zu tun hat, dass er der Same oder die Nachkommenschaft des Vaters ist. Und doch haben wir eben die Inzucht, die den dauerhaften Fluch darauf gebracht hat. Und immer gibt es diese zwei Aspekte. Israel, wissen wir, Jakob wurde mit dem Ringen mit Gott oder eben mit dem Engel Gottes zum Gotteskämpfer, zum Gottesstreiter, dem Held Gottes, der mit Gott gerungen hat oder gekämpft, gestritten hat. Und der herrscht. Ne? Der Name heißt einfach auch Gott herrscht. Er ist ein Fürst Gottes. Also Israel, wenn wir uns den Namen als Namensgebung, wow, er hat ihn ja bekommen. Er ist ihm zugeteilt worden. Und da ist eine ganze Geschichte drin, die übrigens dann auch in der Bibel steht. Wir sollten uns das jetzt wirklich so ein bisschen mal auch klar machen. Set the stage. Das sind die Beteiligten, die diese Bühne vom Buch Ruth betreffen. Und wie gesagt, man kann daraus eigentlich ein neumodernes Märchen mit Höhen und Tiefen schreiben. Aber es hat sehr viel mit uns zu tun, denn wir beginnen jetzt effektiv in den Ablauf einzusteigen. Das war nur so ein bisschen der Hintergrund, damit ihr nochmal in der Tiefe nicht nur einfach so Namen hörtet, sondern dass da eine tiefe Bedeutung ist. Und es ist wirklich im Hebräischen, im Jüdischen so, Namen haben vom Grund her, von Gott her eine Bedeutung. Es hat was mit deiner Berufung, es hat was mit dem zu tun, was Gott in dich hineingelegt hat. Namensgebung ist ein ganz wichtiger Teil und leider überlegen sich viel zu wenig Eltern heute, auch gläubige Eltern, was sie ihrem Kind im Gebet von Gott erhalten, wirklich auch für Namen geben sollen. Der erste Durchlauf startet mit einer Hungersnot. Also das ist nur so der Einstand. Aber wir starten leider mit einer Hungersnot. Wofür steht eben auch eine Hungersnot? Ja, wir sehen es hier so am Bild. Eine Hungersnot ist eine schwere Krise. Es kann Krieg sein. Es kann Dürre sein, so wie es hier ab. Es kann ein Gericht sein. Gott ist der Herr über alle Elemente. Also Dürre, Hitze, Trockenheiten, sogar Krieg, den die Menschen dann verursachen, der hat etwas mit Not zu tun. Und mir ist in dem Fall allerdings auch in dieser Not etwas Göttliches eingefallen, nämlich die verfallene Hütte Davids, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, die auch aus Not und aus Gericht eben. Zuerst war die verfallene Hütte, also das Zelt der Begegnung, mit dem Gott wirklich mit seinem Volk, mit seinen geliebten Kindern zusammen sein wollte, ist mehr und mehr verfallen. Die Leute waren immer stärker in die Welt, haben sich immer stärker vermischt mit den Völkern, in denen sie lebten. Zum Schluss eben hauptsächlich Kanaan. Deswegen gibt es auch einen kanaanitischen Fluch. Das hat aber in einen Abfall geführt, der letztlich zur Zerstörung des Tempels geführt haben. Und dadurch, in dieser Not, kommen wir dann eben auf die Suche, und das war bei Elimelech und Naomi auch, sie waren auf der Suche nach einer neuen Heimat. Wo kann es besser werden? Ihr Herz war zerrissen, das war ganz klar. Aus Israel weggehen zu wollen wegen dieser Not hat etwas mit Überleben zu tun, aber es ging gar nicht anders, denkt man zumindest. Das ist die große Problematik, dass wir uns wirklich fragen müssen mit dem, was danach kam, dass wirklich Elimelech starb, die Söhne starben. Ja, wir sind jetzt erstmal noch bei dem Bild von der Heimat, beim Bild 14, wo die Heimat gesucht wird, wo das Herz zerrissen wird durch diese Not. Denn wir müssen uns da eigentlich davon ausgehen, dass ja Naomi und Elimelech eigentlich treu waren, treue Israeliten waren. Und trotzdem erlebten sie auch als Einzelne diese schweren Zeiten. Die Familie litt an dem Hunger. Sie zogen weg, suchten ihre neue Heimat. Und dann verlor Naomi eben noch ihre Söhne und ihren Mann. Das ist schon haarig. Also da fragt man sich wirklich, hat auch als Betroffener, Gott, wo bist du? Warum siehst du das nicht? Warum hilfst du mir nicht? Hast du mich verstoßen? Ja, ich bin doch nicht deine Gegnerin. Ich verstehe das alles nicht. Aber die Geschichte lehrt uns, dass das die menschlichen Gedanken dazu sind. Wir kennen Gottes Pläne nicht, weil ja seine Gedanken und seine Wege anders sind wie die von uns Menschen. Aber Gott hat nie aufgehört, Israel zu lieben. Nie. Egal, ob wir später noch zur Ersatztheologie kurz kommen. Er hat Israel trotz all ihren Fehlern, und sicherlich haben Naomi und Elimelech auch Fehler gemacht, Israel im Gesamten, genau wie heute, damals auch, sogar schwere Fehler. Aber es gibt einen Bund. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, so wie er einen Bund durch Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Und er ist immer bundestreu. Also er liebt sie. Aber in unserem Leben wird manches im Zeitablauf wirken, damit wir eben auch sehen können, nicht nur in Zeiten der Fülle, wenn es uns gut geht, sondern auch in Zeiten der Not wird er helfen, wenn wir an ihm kleben bleiben. Dieses Dawak hat was mit Bund zu tun. Das war die zweite Sendung vom Kreuz. Bin ich sehr intensiv auf den Bund angegangen. Dawak hat was mit Kleben zu tun. Diese zerbrochenen Herzen werden dann wieder zusammengepflegt. Und wir müssen uns heute wirklich fragen, sind wir wirklich in der Nachfolge Jeschuas? Wir erleben Nöte, wir erleben Verlassenheiten, wir erleben Tod von geliebten Personen. Wir haben jetzt gerade 2 Jahre Covid erlebt mit all den Einschränkungen. Es ist fast schon eine Plage, die hier über die Menschheit hineingebrochen ist. Und es geht jetzt nicht um irgendwelche politischen oder sonstigen Gedanken, sondern nur mal über die Folge dessen, was sie für die Menschen hat. Aber wir verstehen Gottes Handschrift nicht und Gericht schon gar nicht. Das macht uns grundsätzlich Angst. Und sogar das Wort Gericht zur Gnade, damit haben wir unsere großen Schwierigkeiten, werden aber später nochmal drauf eingehen. Also Gott hat sie nicht vergessen und er hat sie auch nicht bestraft. Aber wir haben wirklich jede Menge falsche Entscheidungen und dadurch ist wahrscheinlich auch Naomi und Elimelech nicht davon ausgenommen. Und wir kommen dann zum nächsten Punkt. Sie sind geflohen und wir müssen uns echt fragen, wir können nirgends lesen in der Bibel, im Bild 15, ob das ein Gebot von Gott war. Sie sind aus der Not heraus gestorben. Ja? Wir haben hier diese Frau, die ins Ausland geflogen ist, der Mann ist gestorben, die Söhne sind gestorben. Sie ist einsam, sie ist verlassen, sie ist jetzt sogar wirklich bedürftig, der Armut nahe, ja, keine Versorger mehr da. Die ganze Situation sieht auswegslos aus, aussichtslos aus, und dadurch kommt eine Sinnlosigkeit hinein, wo man wirklich aufgeben möchte. Und das hat sie auch im Prinzip schon getan. Sie hatte noch zwei Schwiegertöchter. Das war eben Orpha und das war Ruth. Und im zweiten Teil werden wir uns fragen, wer ist heute Orpha und wer ist Ruth. Aber dann mussten sie und gingen zurück nach Israel. Und jetzt stammt eine ganz wichtige Scheidung, eine Entscheidung an. Also die Not war vorbei, der Weg zurück nach Israel war frei, dort sollte eigentlich der Wiederaufbau kommen, eine Rettung, ein Löser wird uns später versprochen, so wie wir später auch in Nehemia beim Wiederaufbau von Jerusalem sehen. Und Naomi ist dankbar, also sie ist es nicht so, sie segnet ihre beiden Schwiegertöchter und nimmt den ersten Anlauf, sie retour zu schicken. Und es gab von beiden erstmal einen oberflächlichen Widerstand, kann man sagen. Aber dann geht Orpha beim zweiten Mal, geht Orpha doch zurück. Ja? Und das ist diese Trennung, das ist diese Scheidung, Begründung, hört sich ganz logisch an. Ja, Orpha geht zurück ins Alte, in ihre Tradition, zu ihren alten Ritualen, zu ihrem alten Volk. Und wir müssen uns heute fragen, was ist wirklich nach diesen 2 Jahren Covid? Alles zurück zum Alten? Haben wir wirklich gelernt, was wir in diesen erstmal am Anfang so als Zwangspause empfunden haben, aber das ein großer Segen sein konnte für viele, die zu sehr im Treiben, im Hektik untergehen, gerade auch, wenn wir schon ein bisschen älter sind, ist das gar nicht so ohne. Aber Orpha und auch Ruth, beide treffen Entscheidungen geistiger Natur. Ja, Orpha geht zurück in ihre geistige Heimat und das ist zurück, denn sie war verheiratet mit einem Israeliten. Sie hat diese neue Religion für sie neu. Man hatte ja dort Chemosh und Moloch als Vielgötterei ursprünglich in Moab, und Elimelech und Naomi, die Söhne, haben sicherlich sehr deutlich auch ihren Glauben gelebt, und somit hat Ruth und Orpha als Schwiegertöchter schon mitgekriegt, um was es da ging. Aber Orpha ging zurück und damit auch fiel sie zurück in ihre alten Trittmuster. Trittmuster haben was mit Verhalten zu tun, mit Prägemuster, mit Gehirn zu tun. Kann ich leider nicht so drauf eingehen. Ruth ging nach vorne. Ruth traf eine Entscheidung und wir sehen es hier wirklich, also das Bild ist so genial. Es ist eine Entscheidung, die zur Scheidung dieses Weges hier als Gleise eben auch angibt. Aber was die meisten nicht sehen, ist weiter hinten, ganz geradeaus ist eine Schneise. Und das scheint ein Weg ohne Anfang, aber auch ohne Ende zu sein. Ein dritter Weg, der aber letztlich ins Nichts führt, sondern die anderen beiden haben Ziele, ein gutes und ein schlechtes im Prinzip. Aber der dritte ist der gefährlichste, weil wir eigentlich von etwas Nichtbekannten quasi ohne Anfang irgendwo reinspringen, und wenn wir da kein festes Ziel haben, dann gehen wir sann- und klanglos unter. Und solche Fragen werden sich in den nächsten Wochen und Monaten für uns verstärkt, auch vom Gott her bei uns stellen. Wo wollen wir hin? Also Ruth bleibt, geht nach Israel. Sie hat wirklich auch ein Opfer gemacht, nur um Naomi zu unterstützen, weil ihr klar ist, Naomi ist alt. Sie ist festgefahren, ja. Aber Ruth hat diesen Gott, diesen Elohim, als diesen herrlichen Gott, als diesen Vater erkannt. Und ihre Entscheidung war, sowohl geistig wie manifestiert in Realität, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und obwohl ich das Buch vielfach schon gelesen habe, ist mir der Satz, bis dass der Tod uns scheidet, erst beim diesmaligen in die Tiefe gehen aufgefallen, wie ein paar andere Sätze auch. Dieses bis dass der Tod uns scheidet, ist eigentlich ein Bündnis, ein Ehebündnis, ein Eheversprechen. Es ist also eine Glaubensentscheidung und diese Glaubensentscheidung werden wir in den Rütteln und Schütteln, jetzt nicht nur die 2 Jahre, jetzt haben wir Kriegsgewirre. Putin hat vor kurzem, also dieser Tage, laut nachgedacht, dass Deutschland doch auch ein Ziel sein könnte, weil sie nicht so springen, wie er es dachte. Offizielle Pressemitteilung wohlgemerkt, also nicht irgendwie was anderes. Und wer auch immer das liest, dem gehen dann schon ein paar andere Gedanken durch den Kopf. Also wir haben hier eine Zusammenführung, wir werden später auf Zusammenführungen und neue Zusammenführungen und Zerrisse eingehen. 2 Frauen gehen zurück und jetzt wegen dieses Opfers, wegen dieser Glaubensentscheidung, können wir im Lesen feststellen, wie Gottes Führung im Leben von Ruth und auch Naomi, die für Israel steht, eben offenbar wird. Aber zuvor ist Arbeit, aber zuvor ist Mühe. Ja, Ruth bückt sich, also wir sehen das wirklich in den Bildern so schön, Ruth bückt sich, sie dient, es ist anstrengend, sie hilft real. Diese Arbeit ist hart, pralle Sonne, wir müssen uns, es ist wie, wir haben jetzt ein paar Tage hier 37, 38 Grad gehabt. Wenn wir hier in der prallen Sonne trotz eines kleinen Schutzes wirklich diese Ehren auflesen sollen, die eben im damaligen Sozialsystem nur für die Armen, für die Bedürftigen, als eine Anweisung Gottes im Volk Israel für die Armen und Bedürftigen rausgegeben ist. Aber du outest dich dadurch, du outest dich deiner Armut, du outest dich deiner Bedürftigkeit. Das ist schamvoll, ja. Die Armut wird offenkundig, auch wenn sie für die Naomi gemacht wurde, ja. Da, wir hören nicht so viel, dass das ganze Feld voll war mit anderen Armen. Aber hier, Ruth bückt sich und es geht ganz schön ins Kreuz, kann ich euch sagen. Das ist wie bei Weinlese, wenn die Reben noch unten sind und nicht alle schon in der modernen Form. Da weißt du, was du nach einem Tag geschafft hast. Also Gott will die Armen und Bedürftigen wirklich versorgen und er will aus diesem Sozialsystem auch heute noch, ob wir es jetzt gerne hören oder nicht, aber er will auch heute noch, dass die, die genug haben, die, die Überfluss haben, wirklich denen abgeben, die bedürftig sind. Oder die Erntearbeiter, die jetzt für diese Ernte, die jetzt für Zurüstung, die jetzt für verschiedene Projekte, die Gott ins Leben ruft, auch für junge Leute, die hier unterstützen, die hier dazukommen, weil sie vielleicht andere Dinge eben zeitlich oder aus gesundheitlichen Gründen oder so nicht machen können. Es gibt für jeden von uns einen Platz und wir werden es im zweiten Teil nochmal hören. Also, hier sehen wir, dass wirklich die anderen Erntearbeiter sehen sie. Und jetzt, ja, Stage frei für Teil 2, Boas. Jetzt kommt Boas auf die Bildfläche und sie wird gesehen. Also die Ruth, wie ihr Name es sagt, sie wird gesehen, sie wird von Boas gesehen. Boas ist bekanntlich der Verwandte aus dieser Familienlinie von Elimelech und er ist ein Löser. Ja? Das ist also ein Hinweis auf den Messias, den wir als Jeschua HaMashiach, Jesus Christus, ja kennen. Und ich bin fest überzeugt, dass Gott jetzt dran geht, durch Nationen und Menschen, die eine Ruth-Position, wie jetzt viele Jahre auch Esther-Positionen von vielen Personen weiblich und männlich besetzt wurden, jetzt kommen aber verstärkt Ruth, Personen in den Vordergrund, die wirklich Israel, die Israeliten, die jungen Menschen unterstützen, damit die Decke von den Augen Israels gezogen werden kann. Und das braucht Geburtshelfer. Das braucht wirklich Roots, die in der Arbeit sie schmutzig machen, die ist anstrengend, die ist mühsam, sie ist nicht geliebt, weil wir haben ja ganz andere Ziele heutzutage in vielen Fällen. Und auch Israel ist auch heute nicht wirklich nur wohlgelitten, kommen wir dann im zweiten Teil dazu. Aber Gottes Aufgabe, für die zukünftige Not zu sorgen, dass Israel und die mit Israel stehen, versorgt sind, hat sehr, sehr viel mit dem Buch der Offenbarungen zu tun. Und so verbindet sich Altes Testament, Buch Ruth, mit Neuem Testament eben auch den Offenbarungen. Boas ist reich, das können wir lesen. Er kommt aus einer guten Familie, er ist unverheiratet, hat Mägde, Diener, Knechte. Er ist ein Herrscher, ist durch den Reichtum auch, aber er ist ein guter Mann, er ist sozial verantwortlich. Und wenn wir weitergehen in der Geschichte, wir bleiben jetzt mal ein bisschen dabei, haben wir dann einen Schlüsselvers. Also das kommt später mit dem freien Feld. Jetzt bleiben wir erstmal noch bei Boas. Er sieht Ruth, er sieht ihre Arbeit, er lässt sich informieren von seinen Mitarbeitern, um was es geht, wer ist die Frau, was tut sie. Also immer gut informiert sollten wir heute also auch sein. Und dann kommt ein Schlüsselvers, den er zu Ruth selber sagt, dass sie Zuflucht unter seinen Flügeln eben finden wird. Und wir müssen uns vorstellen, das Buch, also Ruth, ist zwar direkt nach dem Buch Richter geschrieben und eingesetzt, aber es hat stattgefunden in der Zeit Richter. Und von dort ist bekannt, dass wirklich jeder tat, was er wollte. Es gab kaum noch Gesetze. Ja, Gottlosigkeit herrschte vor, jeder tat, was er wollte. Die guten Traditionen, die alten Regeln, alles wurde verworfen. Auch damals war Habgier, Macht, Reichtum, Egoismus, Eigenvorteil. Das war in der Zeit der Richter ganz, ganz stark. Und dann müssen wir auf Gott vertrauen können in solchen gottlosen und gesetzlosen Zeichen, die wir jetzt ganz genauso noch schlimmer haben wie damals, dass die ihn fürchten, die sich ihm hingeben, dass er sie in den Zeiten, die kommen, wirklich versorgen muss. Und ihr Lieben, ob ihr es glaubt oder nicht, diese Glaubensschritte, dass Gott uns versorgt, erreichen wir nicht nur durch Proklamation. Also ganz klar, wir müssen uns darüber klar sein, alle guten Absichten, die wir haben, werden sich erst bewähren, wenn wir in Prüfungssituationen kommen, wenn wir unter Druck kommen, wenn wir in sogenannte Läuterungen kommen, wenn es uns eben wie Naomi, wenn es uns mal nicht so gut geht. Glauben wir, dass Gott uns hilft? Mein Leben ist den meisten bekannt, sonst können Sie es im Buch Kreuz und Liebe Teil 1 und bald demnächst Teil 2 auch nachlesen. Ich habe dieses Leben Israels und Noomis bis ins kleinste Detail prophetisch gelebt, bis heute. Ja, und jetzt kommen aber diese Zeiten des Neuaufbruchs aus alten Schwierigkeiten, mehr und mehr rauszukommen, weil jemand da ist wie ein Boas, der sich jetzt von Gott gesandt kümmert über das, was Gott mit uns als Personen, die eben auch in Schwierigkeiten kamen. Und manche haben Scheidungen hinter sich, manche haben Verarmungen hinter sich. Also die Leben vieler von den Menschen, die heute hier zuhören und auch denen, die dazu später dazu kommen oder hören wollen, kenne ich alle durch Begleitung im Großen Ganzen auch. Und da ist an niemand das vorbeigegangen, dass es nicht auch schwierige bis ganz schwierige Zeichen gibt. Kommen wir zurück zu Boas. Er ist Befehlen gewohnt und er gibt da ganz klare, sehr liebe, freundliche Anweisungen. aber die dulden keinen Widerspruch. Ruth, ich weiß, was du Gutes für meine Verwandte getan hast. Halte dich an meine Mägde. Also wir haben ja wirklich Mägde auf dem Feld und eben auch die jungen Männer, die Ernter. Aber er sagt nicht, halte dich hinter den Schnittern, ja, die eben extra eine Anweisung bekommen hat, lasst sie in Ruhe. Ja, sie steht unter meinem persönlichen Schutz und sie muss ja als Ruth denen hinterhergehen. Aber er sagt, halte dich an die Mägde. Und was er auch, das habe ich auch lange überhaupt nicht gelesen, gehe nicht auf ein anderes Feld. Ihr Lieben, diese Worte sind Schlüsselprinzipien, die mit der, genau das ist nämlich das Problem, die mit dem, was jetzt an Erweckung, an Neuem, an neuen Wegen, aber gleichzeitig auch an Schwierigkeiten kommt, wie Salomo es schon sagt, es gibt Zeiten zum Einreißen und Zeiten zum Aufbauen. Andere Felder oder ein freies Feld haben gerade für Frauen und junge Frauen, die auch noch hübsch waren, wirklich besondere, sehr große Schwierigkeiten bedeutet. Vergewaltigung war da nicht unüblich. Und da gab es sogar ausdrückliche Gesetze im israelischen Rechtsprechung. Wenn was auf dem Feld passiert ist und du hast nicht geschrien, dann hast du eine ganz andere Sache am Hals gehabt, als wenn du geschrien hast und bist trotzdem nicht gehört worden. Und der Schutz, den Boas hier gibt, wirklich diese Herrscherfigur, diese bedeutsame Person, der heißt, geh auf kein anderes Feld, bleibe bei mir, ja, denn er sagt das ja auch, bleib bei mir, ich bin dein Löser. Er hat diese Verwandtschafts- oder Bundesbeziehungen ganz klar, obwohl sie mit Elimelech und Naomi gehen, auf sie übertragen, ich bin dein Löser. Und bei Löser müssen wir eben wissen, vom Alten Testament, von der damaligen Zeit, ist ein Löser derjenige, der immer das Familienerbe, meistens eben Land und Feld, aufkaufen kann, wenn jemand verschuldet oder unverschuldet in solche Schwierigkeiten gerät, dass er es verkaufen muss. Er ist der Erste, er hat ein Vorkaufsrecht. Aber eigentlich, dieses Vorkaufsrecht gilt für alles, was damit zu tun hat. Werden wir nachher am Schluss noch hören, wie es dann weitergeht. Also diese Gefahr war da und er sagt, ich bin dein Löser. Was er auch noch sagt, und das ist für uns wichtig für die Zeit, die kommt, ja, behalte das Feld im Auge. Also wir müssen aufmerksam, wachsam sein. Wo will Gott jetzt auch heute die nächsten Schritte machen? Wo will er ernten? Ein Feld hat immer etwas mit Saat und Ernte zu tun. Wir sehen es ja hier, ne? Die Ernte ist reif, haben wir jetzt auch. Aber wir sehen, Amerika hatte schon etwas an Erweckung, Brasilien hatte schon etwas an Erweckung, Südafrika hatte schon etwas an Erweckung und da kann ich noch einige andere aufzählen. Und da sind die Felder Gottes, wo eben auch entsprechende Leitfiguren, Leitpersonen hervorgerufen werden, wo man irgendwie wirklich hinschauen soll. Und wir haben diese Warnung von Gott selber. Behalte das Feld im Auge. Wo wird gerade geerntet? Und bleib bei mir. Bleib nahe bei mir. Unser Erlöser in der Folge des Boas ist und bleibt und wird es eben immer sein, Jesus Christus von Nazareth, Yeshua am HaMashiach, ja. Aber wir haben diese ganzen Gefahren, von denen ich gerade gesprochen habe, haben wir jetzt in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, genauso. Und jetzt müssen wir zurückkehren zu Ruth, also wir bleiben nochmal beim Feld. Ruth arbeitete hart, sie gönnte sich keine Pause. Sie war jeden Tag dort. Sie hat in Treue geerntet. Und im Gegenzug sagt ihr aber Boas auch Vollversorgung. Du musst dich um nichts kümmern. Mittags kriegst du zu essen. Geh einfach zu den Mägden. Sie wissen Bescheid. Die Schnitter haben Bescheid bekommen, dass sie extra etwas für sie sogar zusätzlich mit rausnehmen kommen. Sie bekommt eine feste Mahlzeit. Sie sammelt jeden Abend, hat sie ihr Tuch voll, aber sie nimmt auch mit, was sie mittags essen darf und gar nicht packt. Also sie bringt wirklich alles zurück an Naomi. Ja? Sie wird voll versorgt, ihr geht's gut. Aber was sie zu viel hat und was sie gesammelt hat, das bringt sie Israel, das bringt sie Naomi. Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Das wird wichtig für uns sein, denn Gott prüft unsere Herzen genau an diesen Dingen. Es geht dann weiter, die Ruth arbeitet hat und trotzdem bedankt sie sich bei Boas mit Demut. Ja, es ist eine Wertschätzung, es ist eine Ehrerbietung, die von beiden Seiten wechselseitig ist. Also man lernt sich kennen in der täglichen Arbeit, aber es bleibt wirklich diese Demut und Dankbarkeit, die Wertschätzung ist sehr, sehr wichtig hier in dieser unterschiedlichen Rollenverteilung. Und er segnet wirklich Ruth nochmal wortwörtlich dazu. Und Ruth zeigt ihre Sittsamkeit, ihre Bescheidenheit. Also sie macht sich jetzt nicht dicke Backen und pustet sich auf und was ich alles tue und sie bleibt in dieser feinen Sitzigkeit, in dieser Zurückhaltung. Aber es ist keine Minderwertigkeit. Also man kann nichts an Minderwertigkeit so feststellen. Und als sie zurück zu Naomi kommt, dann abends, jeden Abend gleich am ersten, da fragt Naomi nach dem Feld und dem Mann und sagt und preist den Herrn, weil Boas ist doch ein Löser. Und Naomi schnallt sofort, die hat sofort erkannt, hier geht es um was Neues. Hier gibt es eine Möglichkeit des Lösens. Und für Lösen bei einer unverheirateten Frau oder Witwe ging es immer auch um Ehe. Und Naomi war jetzt wieder voll dabei, also nicht mehr im Aufgeben. Sie gibt klare Anweisungen an die Ruth weiter. Ist wirklich Hochzeitsvorbereitung, wird wirklich süß. Also sie sagt ganz klar, dass sie sich salben soll, ja, und dass sie sich baden soll. Und das sind ganz klare Zeichen für die Ehevorbereitungen, ja. Die Treue und von Demut von Ruth ist augenfällig. Sie hört auf diese Ratschläge von Naomi, die ja so viel älter ist. Die hast du ein Generationsproblem. Ja, Ruth ist nicht nur demütig und sittsam und fein, sie hört auch effektiv auf den Rat des Älteren. Und wir könnten wirklich öfters mal auf den Rat des Heiligen Geistes hören, aber dazu kommen wir noch. Also sie bittet sogar, zum Ernten erbittet sie die Erlaubnis. Also sie macht die Arbeit, sie bückt sich und fragt trotzdem noch, darf ich gehen? Aber dafür ist jetzt die Dankbarkeit von Naomi so groß, dass sie auch nach ihrem Tod, sie weiß ja, sie ist alt, will sie dann Ruth versorgt sehen. Und das ist immer etwas, was Gott eben auch für uns will. Ja, wir sollen uns auf die Hochzeit des Lammes vorbereiten, wir sollen uns aber auch auf das Zusammenkommen der verlorenen Stämme und Israel als das Südreich vorbereiten, kommen wir gleich dann nochmal zu. Zum Schluss. Und es geht dann die Anweisung, leg dich zu seinen Füßen. Und dazu muss man wissen, dass das eine Geheimformel sozusagen war, ein Brauch war, der ganz direkt und indirekt ausgesprochen hat, ich bin bereit, mich dir unterzuordnen und das geht nur in der Ehe. Ja? Und Boas wusste das. Als das dann wirklich passierte, jetzt kommt das, erst hat sie sich gesalbt, gebadet, in der Zwischenzeit kam das große Fest, die Ernte war fertig. Also gefeiert wird erst am Ende der Ernte, da wird so richtig gefeiert. Da ist Boas dabei, man trinkt und. Und es wird Mitternacht. Also wir haben ein Ernteende, bevor alles Schluss ist. Und das ist Buch Offenbarung. Ja? Wir haben nochmal eine Hochzeit, bevor die große Dunkelheit kommt. Und Offenbarung 13,6 sagt uns, dass dann eine Zeit kommt, wo auch die Wiedergeborenen, auch die Heiligen von der Dunkelheit übermannt wird. Aber vorher wird gefeiert. Vorher wird dann diese Vorbereitung getroffen. Und der liebe Boas ist dann erstmal betrunken, aber als er wach wird und sieht Ruth zu seinen Füßen, gibt diese sich als ehewillig zu erkennen. Sie sagt ganz klar, ich bin Ruth. Ja? Also es ist nicht nur irgendeine andere Magd, da wo was passiert hätten können, sondern sie sagt ganz klar, ich bin Ruth. Dadurch wird deutlich, hier ist nichts gelaufen, was unsittlich wäre. Aber für Boas war ganz klar auch, dass er dann sofort sagt, ja, er breitet den Saum seines Gewandes über Ruth. Und das bedeutet, ja, ich habe kapiert, um was es geht. Und ich bin auch bereit, dich zu heiraten. Ich will dich heiraten. Im Gegenteil, ich kann dich nur loben. Du hast dich nicht zu den jüngeren Jungs da verführen lassen und dich mit denen eingelassen. Du nimmst mich, den Älteren, obwohl du jünger und fleißig und gut aussehend bist. Und das schätze ich sehr. Ja, ich bin da auch dazu bereit. Und da hat es die prophetische Handlung, eben den Saum über sie zu, des Gewandes über zu, sie zu legen. Das ist wie der Vorlauf für einen Ehevertrag, für die Ketuba nennt man das im Hebräischen, ja, in dem es aber bedeutet, so ein Mantel bedeutet Schutz und Versorgung und Unterstützung. Das sind die symbolischen Bedeutungen von solchen Handlungen. Und wir müssen uns wirklich fragen, wie es weitergeht. Er sagt ihr dann auch ganz klar, bleib über Nacht. Ja, also er will nicht, dass sie irgendwelchem losen Gerede ausgesetzt wird. Es ist eine klare Entscheidung für sie. Er will nicht, dass sie hier im sozialen Rufmord ausgesetzt wurde. Und er lässt sie auch nicht in der Nacht alleine rausgehen. Wir haben in diesem letzten Teil eine ziemliche, deutliche Verlinkung zum Hohenlied der Liebe. Kann ich nicht drauf eingehen, aber dass ihr es mal gehört habt. Also auch da, die Braut kriegt mal mit, dass das der Bräutigam und dass sie ihn liebt. Und dann verschwindet der Kerl, ja, und sie findet ihn nicht mehr und geht auf die Straßen. Aber Boas sagt ganz klar, nein, bleib hier, bleib über Nacht. Sie schlief ganz sicher, wurde auch deutlich gesagt, aber vor dem Morgengrauen, also bevor es die anderen eigentlich schon mitbekommen hat, ist sie aufgestanden und gegangen, aber nicht mit leeren Händen. Und das sagt er auch, sollst nicht mit leeren Händen gehen. Er gibt ihr 6 Scheffel Gerste. Das ist schon die 2. Ernte. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, wird zuerst Weizen und dann wird Gerste geerntet. Also die komplette Ernte ist vorbei. Er gibt ihr für Naomi schon gemäß der Ketuba so eine Art Hochzeitsgeschenk, eine vorweggenommene Brautgabe, die aber, ich meine, Scheffel waren schon ganz schön viel. Das hat wirklich den kompletten Winter dann gereicht. Und jetzt geht es eben weiter in die entsprechende Vorbereitung für die Hochzeit. Auch da müssen wir uns noch drüber klar werden, was da wirklich passiert. Also das ist nicht einfach, oh ja, ich heirate dich jetzt, das war's gewesen. Es gab noch jemand anders. Es gab noch einen Erstgeburtslöser. Also jemand, der ein älteres Anrecht hatte. Und jetzt achtet mal auf dem seine habgierige Haltung und die Cleverness von Boas. Boas geht den üblichen Weg ganz sauber, rechtlich sauber, geht ins Tor, da werden Gerichtsurteile getroffen, da werden solche Sachen verhandelt. Und er trifft den anderen. Klar, Gott hat schon dafür gesorgt, dass Ruth und Boas absolut zum richtigen Zeitpunkt zusammengetroffen sind. Da gab es keinen Zufall, jetzt eben wieder. Boas sagt, hey, du weißt ja, Naomi will ihr Feld verkaufen. Du bist der Erste, willst du es kaufen? Und der andere sagt, ja, ja, klar. Der weiß ganz genau, dass er da günstig drankommt, ja. Da ging es aber nur ums Feld und er wollte sein Reichtum oder sein Erbe vergrößern. Und jetzt, und damit ist er nach außen vorgetreten. Ja, das will ich. Aber jetzt kommt was anderes. Jetzt sagt Boas, ja, Moment, da gibt es aber einen kleinen Haken damit. Beide Söhne von Naomi sind verstorben und wir haben ein Gesetz in Israel, das heißt, dass du die Witwe, und das ist in dem Fall Ruth, auch heiraten musst. Und das erste Kind wird nach dem Namen des Vaters benannt, so dass diese Erblinie und Familienlinie nicht erlöscht in Israel. Und das ist eine Hausnummer, ihr Lieben, das ist wirklich zu überlegen. Also das eine ist ein Vorteilskauf und plötzlich machst du es nicht mehr für dich selber. Du machst es nicht für dein Erbe, du machst es nicht für deine Kinder oder für dein Reichtum. Du machst völlig bedingungslos und selbstlos erstmal etwas für die anderen, weil eigentlich ist das Kind, was aus dieser Ehe als erstes Kind rauskommt, der Erbe von diesem Grundstück, von diesem Feld. Boas wusste das. Er hat sich bewusst darauf eingelassen. Der sagte, ich habe eh genug. Mir geht es doch nicht ums Feld, mir ging es um Ruth. Ja, aber dem anderen ging es nur ums Material. Dem ging es nur ums Feld. Ruth wollte er nicht haben und schon gar nicht wollte er Mahlon oder Kilion dann Erben schenken. Und er hat ganz klar gesagt, nee, dann schlage ich das aus, du kannst sie haben. Das wird dann besiegelt, mit indem da ein Schuh ausgezogen wird. Das ist alles dort erfolgt. Gehen wir jetzt nicht intensiver drauf ein. Aber wir müssen uns diese Dinge ein bisschen für die heutige Zeit machen. Was ist denn mit uns? Sind wir wirklich so selbstlos? Sind wir bedingungslos in unserer Liebe? Tun wir etwas für andere, ohne dass wir einen Vorteil, egal welcher Art und egal wie klein er ist, für die Dauer, das ist ja nicht nur eine Sache von kurzer Zeit, sondern für die Dauer tun. Und ich glaube, Jesus will uns da auch durch den Heiligen Geist überführen. Das ist ja auch Sinn von solchen Sendungen, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns fragen, Herr, ist da bei uns etwas zu bereinigen? Aber für diesen ersten Löser, das war ziemlich kurzsichtig und habgierig, jeder in der Stadt hat es natürlich erkannt. Dann gab es eben die offizielle Fixierung, Ehe war klar, die haben geheiratet und Boas setzte diese Happy End Story mit Ruth fest weiter. Jetzt muss man sich aber das auch mal vorstellen, er hat wirklich in zweifacher Weise gelöst. Einmal, indem er Ruth geheiratet hat und die Familienlinie von Elimelech und Naomi weiter fortführte. Aber dann kaufte er zurück eben diesen Landbesitz, den Naomi verkaufen musste, und brachte ihn auch wieder zurück in den Familienbesitz. Ja? Und eigentlich ist sowas nur in den Jubeljahren, alle 50 Jahre möglich. Hier hat Gott das ganz anders gemacht. Ja? Und Boas weist ganz deutlich alle Züge von Jeschua eben als Vorschatten im Alten Testament auch auf. Jeschua ist unser Erlöser, ganz klar. Aber das Schöne ist eben auch, obwohl Boas wirklich seine soziale Pflicht auch gemäß den Gesetzgebungen Israels erfüllte, mit dem Wissen, um was es geht, hat es für ihn auch ein Happy End bekommen. Klar, die haben ein Kind bekommen, aber er bekam auch Liebe. Er bekam eine treue, junge Frau, die wirklich auch ihm hingegeben war. Und man hat für Naomi dieses Happy End, auch ein Happy End dann, ja, hat man dann gesagt von den Nachbarn, Naomi wurde zur Groß- oder zur Pflegemutter und es hieß, Naomi wurde ein Sohn geboren. Nicht Ruth, Naomi wurde ein Sohn geboren, obwohl Ruth tatsächlich die reale Mutter war. Ich denke, das ist ein Geheimnis, an das dürfen wir noch ein bisschen tiefer reingehen. Jetzt habt ihr Luft zum Schnaufen. Es waren einige Hinweise auf die heutige Zeit schon drin. Wir vertiefen das in einem etwas schnelleren Durchgang jetzt im Teil 2, weil sehr vieles schon gesagt ist. Aber erholt euch bei einem wunderschönen Lied aus dem Musical Ruth von den Kids Kings, die das auch als Musical bei den Marienschwestern in Darmstadt aufgeführt haben, schon vor 3 bzw. 4 Jahren. Und so arbeitet Gott in Zeitabschnitten, bringt er es auch uns viel, viel deutlicher in unser Herz und in unseren Geist. Viel Freude, wir sehen uns in ein paar Minuten wieder.
Ich habe mich entschieden, es geht. den Augenblick, der alles für mich wendet. Niemals, niemals verlass ich dich. Denn jetzt und für immer gilt mein Versprechen. Ich werde immer bei dir sein. Dein Volk soll mein Volk sein. Und dein Gott soll mein Gott sein. Und wohin du auch gehst, gehe ich. Und wo immer du stehst,
ist das nicht herrlich? Es ist so ein schönes, schönes Lied. Das waren wirklich bedeutsame Zeiten, als dieses Musical aufgeführt wird. Ich kann es jedem empfehlen. Und wir gehen jetzt noch mal tiefer in unsere heutige Position hinein und auch, wie ich dazu kam. Wir lesen in dem Bild doch wirklich die ganzen Schlagwörter, die mit Ruth zu tun haben. Und wir sollten uns das ernsthaft auch für uns persönlich, für unsere Beziehung zu Israel, zu Juden, ohne, also nüchtern, nicht irgendwie in Schwärmerei oder Religiosität, sondern wirklich auch in dem, was nicht gut läuft, dürfen wir schon klar auch erkennen. Nicht alles schönreden, nicht alles verwässern. Aber Gott sagt zu uns allen immer wieder, richtet nicht. Ja, das ist meine Aufgabe. Das werde ich tun. So wie ihr richtet, werdet ihr auch gerichtet werden. Hier geht es um Freundschaft, um Freunde, ja, um Loyalität, um Entscheidungen. Wir haben von Boas gehört in seiner Barmherzigkeit und Großzügigkeit Ruth gegenüber, aber Ruth in ihrer Barmherzigkeit und Großzügigkeit Naomi gegenüber. Und wir sind heute in der Entscheidung immer wieder, wo stehe ich? Bin ich persönlich mehr eine Orpha und habe vielleicht immer gedacht, ich wäre mehr Ruth? Ja, wie ist die Führung Gottes in meinem Leben? Also das hat bei mir wirklich vor 10 Jahren in etwa mit einer Vision begonnen. Ich hatte das Buch Ruth gelesen zu dem damaligen Zeitpunkt, eigentlich ziemlich naiv, so, ich lese mal, ne? Und das hat mich so gepackt und es hat mich so in der Tiefe bereichert. Und Gott hat sehr, sehr deutlich mit Visionen gesprochen, auch über Deutschland. Vor ein paar Tagen hat er es erweitert und hat dann den deutschsprachigen Raum, das ist ja eine ethnische Gruppe, geht also auch Schweiz, Österreich, teilweise deutsch sprechendes Frankreich dazu. Da ist ganz, ganz viel jüdisches Leben, nicht als bekannte Juden, wie jetzt in Zürich oder in Frankfurt, die großen und auch die kleineren jüdischen Gemeinden, sondern eben alles, was versprengt ist durch die 10 Stämme. Da komme ich jetzt gleich dazu. Aber er hatte ganz deutlich gesagt, dass dieser deutschsprachige Raum vor 10 Jahren, der Steigbügel, das sind seine Worte, der Steigbügelhalter für Israel in sein Priesteramt zu kommen, wirklich diese Decke, dieser Schleier von ihrem Kopf, von ihrem Denken, von ihren Augen gezogen werden müssen. Und in den Offenbarungen haben wir hier nochmal eine Gideon-Gruppe, eine besondere Gruppe, das sind die 144.000, die jeweils mit 12.000 aus jedem Stamm Israels stammen. Ich glaube, Simeon hat mir damals noch die lebende Schwester Damiana gesagt, ist allerdings ausgenommen. Alle anderen ja, aber dafür hat ja Ephraim 2, Manasse und Ephraim ist aus Josef hervorgegangen, sodass wir wieder 12 haben. Aber wir haben diese Tatsache, dass durch den Abfall, durch die Sünde, die wirklich in Israel so oft immer und immer wieder gekommen ist, auch Gericht kommen musste. Und Gott ist ein gerechter Gott und wir vergessen das in der ganzen Hype von Gnade und Hypergrace und das ist eine falsche Gnade. Wir haben einen gerechten Gott mit Recht und Gerechtigkeit als Stützen seines Reiches. Und ja, Freude gehört zu seinen ureigensten Charaktererscheinungen. Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Loyalität, Gehorsam, das sind alles Dinge, die von Gott ausgehen, zu ihm hinkommen. Das erwartet er von uns. Aber Israel hat das oftmals vor lauter in der Welt sein, vor lauter Vermischung eben nicht gemacht und dann musste auch wieder ein Zerriss kommen. Und da komme ich jetzt gleich dazu. Da hatte mir jetzt am Samstag war die dritte Konferenz von Kirche und Corona in der Schweiz. Das ist eine Gruppe von sehr wunderbaren Menschen, die schon im ersten Jahr von Corona gegen den Zerriss in der Kirche, gegen diese Hoffnungslosigkeit, gegen diese Ausgrenzung und viele andere Dinge Widerstand geleistet haben, Erfahrungen ausgetauscht haben. Da waren alle möglichen tollen Sprecher da in diesen 3 Jahren, also wirklich Pfarrer, Pastoren, Professoren, Ärzte, alle kamen zu Wort in den Erfahrungen und jetzt war eben ein junger Mann da, der einen ganz, ganz tollen Vortrag, ich werde ihn dann auf meiner Webseite verlinken auch mit Kirche und Corona als Link gebracht hat und hat das Wort Zerriss reingebracht und einfach auch so deutlich gemacht, wie Gott tatsächlich mit Zerriss, mit Zerreißen, so wie es in Salomo und im Prediger steht, wie er es damit hat, ja, und Zerriss hat eben was mit Spaltung zu tun, Zerriss hat was mit Teilen zu tun, mit Scheiden zu tun. Und das hat er ausgeführt, ich greife das gerne auf und lese es nochmal vor. Es stammt nämlich aus dem Psalm 60, 3 bis 4, wo er sogar selber sagt, Gott, der du uns verstoßen und zerstreut hast, gilt in 10 Stämmen, ne? Und zornig warst, tröstest und wieder, der du die Erde erschüttert und zerrissen hast. Heile ihre Risse, denn sie wankt. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis auch auf Gericht und Folgen des Gerichtes. Und angefangen hat das Ganze ja eigentlich, und mir ist es so in dem Sinne gar nicht so deutlich als Zerriss geworden, sondern in der Bibel heißt es ja, scheidet bei der Schöpfung. Ja, der erste, zweite und dritte Tag der Schöpfung ist ja ein Scheiden gewesen von Licht und Dunkel, da ist aber was Neues entstanden. Also jedes Scheiden, jeder Zerriss, jede Spaltung aus göttlicher Hand, wohlgemerkt, bringt etwas Neues und das ist gut. Und hier brachte es Tag und Nacht und am zweiten Tag hat er zwar die Wasser geschieden, aber dafür hat er den Himmel, unsere Bedeckung, eben geschaffen. Am dritten Tag hat er Land und Wasser geschieden. Und ja, Zerriss ist natürlich schon ein hartes, ein starkes Wort, aber es geht ja weiter. Also er hat es dann wirklich super ausgeführt. Es ging dann weiter mit Adam, dem Einsamen. Das hatten wir auch. Ich komme auch gleich, wo wir in Ruth so viel von Zerriss eben auch haben. Der einsame Adam wurde geöffnet, getrennt. Aus ihm wurde was herausgenommen. Und er wurde dann zu, es wurde seine Eva aus ihm herausgenommen. Und er hat es so süß gesagt, also aus dem Hebräischen heraus heißt es dann, er wird zum feurigen Ehemann, zum Isha. Finde ich so, es hat, also das habe ich noch nie unter dem Aspekt gesehen, ja, dass aus dem der einsam und zwar mit Aufgaben, er hatte tolle Aufgaben von Gott bekommen, aber er hatte auch die göttliche Gegenwart, aber sein Gegenüber, den hatte er nicht. Und Gott hat gemerkt, das war nicht so doll, da können wir nachbessern. Also hat er ihn aufgerissen, hat was rausgenommen, hat was Neues gemacht und hat ihn in eine neue Stufe der Reifung gebracht. Jetzt wurde er vom Mann zum Ehemann und bekam eben seine Ehefrau. Ja, und aus diesem Todesschlaf, den wir ja auch bei Jeschua sehen, als er in Hölle, Grab runterging, ist die Auferstehung gekommen, ist das Neue gekommen. Ja? Und das ist hier auch, es kam dann eben zu etwas Neuem. Also dieses Wort von Zerriss finde ich unglaublich spannend. Es geht dann schon auch noch weiter mit dem Buch Matthäus, mit dem Buch Johannes, in dem mehr erzählt wird, wie Gott eigentlich durch die ganze Bibel immer wieder etwas auseinander nimmt, spaltet, aber göttlich spaltet, nicht so, wie es der Feind macht, wenn er zerhackt und zerstört, das ist ja auch Spaltung, aber Gott nimmt diese Trennung, um etwas Neues zu machen. Und leider, leider ist manchmal einfach wirklich auch Tod oder reell auch Scheidung notwendig, auch wenn Jesus ganz klar sagt, er mag die Scheidung nicht. In das Thema gehen wir jetzt im Moment eben nicht tiefer rein, aber er scheidet was, Gott scheidet was, um uns zu mehr Reife kommen zu lassen. Er lässt auch Menschen mal aus unserem Leben verschwinden, damit es dann zu Neuem kommt. Und wenn wir im Buch Ruth schauen, hier haben wir es ja, ne? Also Covid hat geschieden, da komme ich gleich drauf, bleiben wir beim Buch Ruth. Wir haben wirklich Paarungen. Im Buch Ruth fängt es mit einem Paar an, das ist Elimelech und Naomi. Dann haben wir das zweite Paar, Mahlon und Orpha. Es ist nicht ganz klar, ob es jetzt Ruth oder Orpha war. Und Kilion und Ruth. Also wir haben drei Paare hier. Und dann wird aus dem Ganzen, wo zerrissen wird, etwas total Neues, eine neue Generation, aus der der Messias dann kam, aus der der Mann nach dem Herzen Gottes David kam. Das ist das letzte Paar, das neue Boas und Ruth. Aus zwei ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Und diesen Zerriss, den sehen wir das erste Mal, in dem das Land Israel in die Hungersnot kam. Das hat das Land zerrissen, die Leute wurden vertrieben, die Leute mussten fliehen oder sind geflohen aus der Hungersnot heraus. Dann haben wir nochmal einen Zerriss, jetzt allerdings andersrum. Man war in Moab und man ging zurück nach Israel und das war ein Zerriss aus diesem neuen Ausland zurückzugehen, aber sich von den dortigen Leuten zu trennen. Neue Freunde, die man gewonnen hat, neue Geschäfte, die man aufgebaut hat. Wir lesen das im
Buch Nehemia, ne, wenn sie ausgezogen sind von Babylon, aus der babylonischen und dann später aus der assyrischen Gefangenschaft. Sie haben, das waren, viele sind dort geblieben. Man sagt, es sind in etwa nur 10% der Ansässigen in Babylon und Assyrien, ansässigen Juden, effektiv aufgebrochen und haben alles zurückgelassen, Zerriss, um Nehemia und Esra zu helfen, Jerusalem wieder aufzubauen. Hier haben wir also den Zerriss dann in Zerriss 3, quasi an der Grenze von Moab nochmal, das Reißen zwischen den Schwiegertöchtern, die ja Freundinnen geworden waren, und zwischen der Schwiegertochter und der Schwiegermutter haben wir den letzten Zerriss für den Moment. Aber dann kommt auch schon wieder die Zusammenführung. Also Gott zerreißt, aber fügt auch wieder zusammen. Er macht Dinge neu. Und da haben wir dann, Ruth bleibt bei Naomi. Wir haben eben diese noch engere Zusammenführung unter diesem herrlichen Lied. Wirklich auch, dass wir, mein Gott ist, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk, bis das der Tod uns scheidet. Das ist eine Zusammenführung, und die zweite Zusammenführung haben wir natürlich dann in dem neuen Paar Boas und Ruth, die eine komplett neue Erblinie darstellen. Das ist was komplett Neues. Die Hochzeit des Lammes, die Braut, die Zubereitung der Braut, das ist etwas komplett Neues. Aber vorher wird zerrissen. Vorher müssen wir uns in diese Schwierigkeit der Entscheidung geben, ja, damit Gott etwas zusammenführen kann. Das fängt sogar schon beim ersten Adam an, der noch ja in Eden war und dann rausgeflogen ist. Da hat es auch einen Zerriss gegeben. Aus dieser Vollpension, aus dieser All-Inclusive, wunderbaren Zeit, in dem alles da war, raus in die nackte, harte Welt. Das war ein Zerriss vom ersten Adam, der einsam war, dann durch diese Frau einen Neustart bekam. Aber der zweite Adam, Jesus, der schloss den Kreis. Und zwar indem er ohne Frau und einsam starb. Also das ist ein Kreislauf. Aber Jesus hat alles aufgelöst. Er hat alles am Kreuz mit seinen letzten Worten, diesen Kreislauf eben auch geschlossen. Und wir haben diesen Zerriss, als er am Kreuz starb. Zerriss der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligen trennt, wo jetzt das ganze Volk in die Gegenwart Gottes reinkam. Nicht nur ein hoher Priester oder ein Hochgestellter in der priesterlichen Kaste. Die Juden feiern das heute noch zu Pessach mit dem sogenannten Afikomen. Das ist also ein Stück Matze, das verborgen wird, eben in weißem Tuch, und die Kinder dürfen es dann suchen, und wenn sie es finden, dann kriegen sie ein Geschenk, es ist eine gute Frucht, wie eben hier auch die Erstlingsfrucht, die hervorkommt. Aber wir haben durch den Tod, durch die Vereinsamung, durch alles, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, überhaupt diese Möglichkeit bekommen, dass wir mit unserem Vater wieder vereint werden konnten. Ja, und so ist es eben auch mit der Hütte Davids, die in Amos 9,11 beklagt wird, ja, wo es wirklich von Gott her heißt, diese Hütte ist verfallen. Ja, die Menschen kümmern sich nicht mehr um das, was ich ihnen gesagt habe. Aber ich werde sie wieder aufbauen. Und die Hütte Davids steht für Anbetung. Ja. Das sind diese Entscheidungen, die wir heute zu treffen haben. Denn wer ist Orpha? Wer ist Ruth heute? Es sind moabitische Frauen, die waren mit Israeliten verheiratet. Ja? Sie kannten, wie Bileam übrigens, sie kannten durch ihre Männer diesen Gott Israels, den Gott Abraham, Israel, Abraham, Isaak und Jakobs. Sie kannten die Rituale, sie kannten das, was ihre Männer machten. Ja? Aber 50%, also ein Teil Orpha, hat sich entschlossen, auch wenn sie aufgefordert wurde, auch wenn ihr die freie Entscheidung gegeben wurde, doch nicht dem Glauben treu zu bleiben, wieder zum Alten zurückzukehren. Und das eben unter diesem Druck der Läuterung, unter diesem Druck der Not. Ihr Versorger war weg, ja. Ihr schönes Leben war weg, auch wenn ihr Mann verhärmt war oder eben der zweite, der Machlon, eben krank, kränklich und schwach. Aber irgendwo war es Versorgung. Sie hat eine Freundin, sie hat eine Familie, sie hat die alte Familie gehabt. Und jetzt war der Mann weg und der Schwiegervater weg. Und das bedeutete, ja, jetzt muss ich für mich selber sorgen. Jetzt muss ich gucken, wo ich bleibe. Da kann ich doch nicht noch auf eine alte Frau aufpassen. Oder dieses alte Israel aufpassen. Und wenn wir uns die Geschichte des wir haben es ja in dem Matthäus, im Psalm 60, Gott hat verstoßen. Ja, er hat wirklich das Land gespalten in das Nord- und Südreich. 10 Stämme, Ephraim, wurde in die Nationen verstoßen, verschlagen, hat ihre Identität verloren. Die Menschen haben sich vermischt mit den Menschen, wo sie hingekommen sind, wo sie hingeflohen sind, haben ihr jüdisches Erbe vergessen, sind immer stärker in das, was vor Ort war, eingestiegen und letztlich als 10 Stämme verschwunden. Und es gibt jede Menge Theorien und jede Menge Blutuntersuchungen, wo die 10 Stämme überall sein können. Von Indien weiß man, dass da ein Stamm ist. In Afrika ist mindestens ein Stamm. In Europa ist ganz, ganz viel. Ja. Das hat mit den Völkerwanderungsbewegungen zu tun. Aber wer weiß denn wirklich, wo sein Erbe liegt? Und ich kann auf keinen Fall empfehlen, dass wir hier teure Blutuntersuchungen machen, die Menschen, die es nicht so gut mit uns meinen, Informationen über unser Blut geben, die wir nicht rausgeben wollen. Wir haben den Heiligen Geist. Wir können wirklich fragen, wo sind unsere Vorfahren her? Wir haben erst die Urgemeinde. Aus der Urgemeinde ist die katholische Kirche hervorgekommen in der Folge von Konstantin. Das haben wir schon das ein oder andere Mal angesprochen. Da ist dann auch einiges schiefgelaufen. Aber das war bis zur Spaltung 1423 durch Luther, dann war das die Urkirche mit all dem, was sie bis dato eben auch angenommen hatte. Und in diesem Schmelztiegel, wo ja auch viele Heiden zu Christen waren, eben auch aus Rom und aus Europa und wo sich eben der christliche Glaube auch ausgebreitet hat, beziehungsweise wo die Juden dann nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Gebieten sich niedergelassen haben. Russland, Ukraine ist da sehr, sehr stark. Wir haben Brasilien, Mennoniten wird ganz stark das jüdische Erbe nachgesagt. In der katholischen Kirche auch. Sie kam aus der Urkirche heraus. Gott hat sein Volk immer sehr reich mit Kindern gesegnet, während andere Familienlinien ausgestorben sind, weil da zu viel Bösartigkeit war. Also wir haben in der katholischen Kirche bis zum heutigen Tag einen sehr, sehr hohen Prozentsatz unerkannte jüdischwurzlicher Menschen, die aber in sich selbst, in ihrer DNA eine Frequenz von Gottes Stimme, von ihrem Erbe haben, das bis jetzt einfach ruhte. Es war nicht bekannt. Gott gebraucht dazu gewisse auch Erweckungswellen, in dem Frequenzen, die aus der Physik bekannt sind, da hätte ich jetzt ganz, ganz viel zu erzählen. Und unsere Janika, die springt schon immer, wenn es um Frequenzen geht, weil sie da wirklich Spezialgebiet gefunden hat. Aber der Mensch besteht aus Frequenzen, jedes Organ besteht aus Frequenzen. Auch wenn wir fest als Mensch zu sehen sind, bestehen wir aus Frequenzen, reagieren wir auf Frequenzen, unsere ganzen Stimmungen, unsere Neigungen, unsere Gefühle sind Frequenzen, können über Musik in entsprechenden Frequenzschwingungen nachgebaut und beeinflusst, sogar manipuliert werden. Also das muss man wissen, dass man auch weiß, Gottes Stimme hat eine Frequenz. Und das Neue Testament sagt uns ja, die Schafe erkennen die Stimme des Hirten. Meine Schafe erkennen meine Stimme. dazu muss sie erstmal deutlich werden. Und wenn so viel Müll und Schrott und Vermischung in uns erstmal auch in unserer DNA zu finden ist, muss Gott hier eine große Reinigung, eine große Buße, eine Läuterung reinbringen, dass die Ursprünglichkeit dessen, was wir sind, auch wieder zum Vorschein tritt. Genauso kommt es aber auch, dass unsere Vorfahren eben in diesem Vertriebensein, in diesem Ausweichen in der 10 Stämme eben auch wirklich zu Opfers wurden. Ja, sie haben Gott mehr und mehr und ganz verlassen, sind in ganz alte Sachen zurückgefallen, ja, die ganz viel mit Götzendienst zu tun haben. Also die Israeliten und Götzendienst, da kann man schon einiges vorkramen aus der Bibel. Und da, denke ich, schließen wir wirklich auch ab, ganz zum Schluss mit einem Bußgebet, wo wir den Herrn auch bitten, dass er uns reinigt von solchen Entwicklungen aus der Vergangenheit und von unserer Vorfahren oder auch von unserem falschen Denken. Aber jetzt nochmal zurück, diese Frage von Orpha und Ruth hat ja auch etwas mit Versorgung zu tun, weil wir haben ja gehört und gelesen, dass weil Gott sie so liebte, er dafür sorgte, dass sie in Zeiten der Not Menschen hatten, die ihr halfen. Diesen Satz haben wir auch beim Weg zum Kreuz gefunden, ja, wo das Kreuz von Jesus mitgetragen wurde, ja, wo, auch wenn er es nicht ganz freiwillig gemacht hat, aber es wurde eine kurze Strecke mitgetragen. Ja. Orpha ist ein Bild des großen Abfalles, der vor uns jetzt schon stattfindet, also er hat schon begonnen. Und wir gehen jetzt in der nächsten Sendung, dann nächste Woche, nächsten Dienstag, da nochmal stärker drauf ein. Eine dieser Vorwehen war eben Covid, ja, eine dieser Vorwehen der aktuellen Zeit. Hier auf dem Bild seht ihr, Familien sind zerrissen worden, Gesellschaft ist zerrissen worden. Da haben wir wirklich durch Covid-Spaltung erlebt, Unverständnis erlebt. Jeder meinte, er hat recht, es war Härte da, jeder bestand auf seiner Meinung. Es ist mitten durch Familien gegangen und auch wenn wir da nicht stärker drauf eingehen wollen, das ist durch die Kirchen gegangen. Und da ist egal, welche christliche Kirche es war und traurig genug, ihr Lieben, hat der Islam, haben Muslime hier stärker zusammengehalten als wir Christen. Das ist beschämend. Also für mich ist das beschämend. Wir haben hier auch bei dem Wortspiel rund um Spaltung, haben wir Schisma. Wir haben 40.000 christliche Gemeinschaften und Klüppchen weltweit. Circa die Hälfte katholisch lastig, die andere evangelisch lastig in allen freikirchlichen Nuancen. Leute, 40.000, das kann es doch nicht sein. Das ist doch wirklich eine Sache, die wir uns überlegen müssen. Wo liegt der Hase im Pfeffer? Wo ist der Grund für solche Spaltungen? Und der ist ganz, ganz stark im religiösen Geist, im Recht haben wollen, in der Selbstgerechtigkeit. Ja, wenn ich meine eigene Gerechtigkeit habe, ihr Lieben, wie will ich denn das Blut Jesu Christi anwenden, von dem es heißt, das Blut Christi ist meine Gerechtigkeit. Und ich lege das Blut Christi wie ein Kleid an, in dem ich bete und es proklamiere, gemäß dem Neuen Testament. Ja, wenn unten drunter meine Selbstgerechtigkeit aber noch viel größer ist, dann können wir unsere ganze Waffenrüstung können wir mal zum Fenster rausschmeißen. Da könnte es dann vielleicht die dritte Sendung auch noch mal ein bisschen in die Waffenrüstung reingehen, weil wir sind in solchen Auseinandersetzungen und wenn die Dinge nicht stimmen, wenn wir keine saubere Rüstung haben, ja, und unsere eigene Gerechtigkeit größer ist, ja, viel Spaß noch. Wir gehen zum nächsten Bild, damit wir einfach mal hier voranzukommen, weil nach der Spaltung kommt eben das Zusammenfügen. Ja, hier haben wir nochmal Covid-19, Krise, Armut, Kriminalität, Abfall, Unglaube. Wir werden das nächste Woche nochmal sehen, Das sind die Dinge, die Läuterung bedeuten, die Gericht bedeuten, wo sich schon zu Anfang, sagen wir mal nach dem ersten halben, dreiviertel Jahr von Covid hat es dann schon geheißen, kann das was mit dem Gericht Gottes zu tun haben? Nö, kann nicht. Ja, sind wir denn alle so unschuldig? Ich frage jeden von euch, wie sieht es mit unserer Familie aus? Wie sieht es mit unserer Kirche, mit meiner Kirche, in die ich gehe, aus? Wie sieht es mit der Leitung aus? Ja, solche Nöte, solche Krisen, und jetzt haben wir Krieg, wir haben Ukraine jetzt nicht nur 2 Wochen, das hat Mitte Februar angefangen, wir sind am Ende Juni. Und es wird immer häufiger das Wort Dritter Weltkrieg in den Mund genommen oder wie gesagt Putin jetzt Deutschland plötzlich ins Visier nimmt. Ja, das sind Dinge, die eine hohe Kriminalitätsrate als Folge Armut auf jeder Ebene haben und wir sind in der Rotgeschichte drin. Ja, Abfall bedeutet aber Unglaube, da kommen wir dann nächste Woche nochmal hin. Einfach, dass es uns viel, viel klarer war, heute wollen wir auch das Gute nochmal sehen, nämlich das Zusammenfügen, ja, wo wir haben dann noch ein Bild, das zeigt uns, wo unser Vertrauen, der Trust, der in Englisch heißt das Trust, ja, das zerbricht. Aber Gott hat andere Pläne. Er ist ein Gott, der zwar zerreißt, wenn er muss, um den Schmutz, um den Dreck rauszuholen. Aber dann fügt er auch wieder Neues zusammen für die, die ihm treu nachfolgen, die gehorsam sind. Nicht, Jesus fragt uns selber, er fragt uns ganz klar, was glaubt ihr, hat der Vater lieber? Die, die ja sagen, sich umdrehen und es nicht machen, obwohl sie es begriffen haben, direkt angesprochen oder durch die Bibel überführt, aber es trotzdem nicht machen. Oder die erstmal so ein bisschen rebellieren, à la Anne-Maria, die war dann immer sehr gut im Rebellieren und sehr gut ein bisschen aus der Reihe tanzen. Aber ich kann wirklich sagen, ich habe mir immer vom Heiligen Geist helfen lassen, eben in diesen letzten 10, 15 Jahren und habe es dann doch gemacht. Manchmal am Anfang sicherlich eher murrend, aber je mehr Liebe, je mehr Erkenntnis, je mehr Veränderung Gott für mich selbst gemacht hat, je mehr Ruhe, je mehr Geduld er mir gab, damit ich in seine Ruhe reinkommen kann, hören wir am Schluss nochmal, desto deutlicher wurde die Veränderung. Und wir haben genau diese Entscheidung, Orpharut, auch nochmal ist es Glaube, oder eher der Unglaube und der Zug ins Alte. Ist es Zweifel und damit Unsicherheit, hat schon in Eden angefangen, sollte Gott gesagt haben. Oder bitten wir den Heiligen Geist, uns zu lehren, wie wir wieder aus dem Unglaube mehr und mehr Raum in Glaube und Vertrauen kommen. Im Hebräischen gibt es nur ein Wort für Glaube und Vertrauen, das heißt Emunah. Und das bedeutet Jüngerschaft, Nachfolgeschaft. Glaube und Vertrauen. Wir haben es auseinandergerissen in Glaube und in Vertrauen. Aber Glaube und Vertrauen gehören zusammen. Das eine bedingt wirklich das andere. Und wir müssen uns fragen, Herr, wo willst du mich hinhaben? Was ist meine Position für Israel? Diese Vision, die jetzt über 10 Jahre alt ist, in dem Deutschland und jetzt eben der deutschsprachige Raum, Israel in ihre Position, in die Umkehr, in die Buße, in die Jüngerschaft führen soll. Es scheint so unmöglich. Aber Gott hat einen Plan und den hat er nie aufgegeben. Und wir dürfen uns eben fragen, wollen wir dabei sein? Wir müssen nicht. Es ist eine freiwillige Entscheidung, wie bei Orpha und Ruth. Und wenn ja, dann muss ich mich erstmal selbst zurüsten lassen. In der ganzen Veranstaltung heute sind genügend Hinweise, genügend Fragen, dass ihr die nachhören könnt, Stick bestellen könnt oder vielleicht kommt es auch auf die Webseite dann, dass man es runterladen und sich nochmal anhören kann. Denn wir müssen uns fragen, was braucht der Mensch in der Krise? Was braucht ich in der Krise? Und welche Krise? Welche Krise kann für mich Krise werden? Wo bin ich anfällig? Wo bin ich noch schwach? Ja? Wenn Gott etwas Neues, eine neue Schöpfung machen will, aus etwas Altem, das durch Krieg und alle möglichen zerrissen wird, bleiben viele Puzzleteile, bleiben Gideon-Gruppen übrig. Und wir können nur, wie es auf Bild 33 zu sehen ist, wirklich sagen, nur wir als Menschen können Israel helfen. Nur viele Hände können diese Puzzleteile zusammenführen. Gott benutzt uns. Deswegen sollen wir Erntehelfer haben. Wir sehen bei dem Miteinander, das ist einer von Gottes Plänen, dass da ganz verschiedene Hautfarben da sind. Unterschiedliche Helligkeiten, unterschiedliche Dunkelheiten. Es sind alle Nationen der Welt, die zusammenhalten dürfen, die sich die Hand geben dürfen im Miteinander. Und dieses Miteinander ist nach Hesekiel 37 von Jesus Christus allein zu fügen. Wir können uns bereitstellen, wir sollen uns bereitstellen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir hatten gerade Pfingsten, Schavuot. Ja? Und das ist eine besondere Zeit. Wir haben jetzt eine Zeit der Ernte. Schavuot ist ein Bundesschluss am Sinai, ein Eheversprechen zwischen Israel und Gott. Jedes Jahr wird es wiederholt und wir sind eingepfropft, ihr Lieben. Oder wir sollten es zumindest sein. Sind wir es? Bist du es? Bist du es selbst auch? Kennst du den Bund? Kennst du deine Rechten und Pflichten innerhalb des Bundes? Bist du bereit, einem Israel, das wieder in so starke Bedrängnis kommen wird, wie man es eben auch the Great Trouble auch nennt, ja, Jakobs Labor oder Jakobs Wehen und Jakobs große Bedrängnis, die kommt jetzt erst noch. Und dann werden sie jeden wahren, echten Freund brauchen. Und da ist Freund unabhängig von Hautfarbe. Freund ist unabhängig vom Reichtum. Freund ist eine Herzensgesinnung. Jesus lässt sich als Freund und Bruder von uns bezeichnen. Dabei ist er unser König. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Retter. Er ist unser hoher Priester. Er will unser Bräutigam sein. Jede Position von dem, was ich gerade sagte, hat eine besondere Nuance für die Braut oder die Freundin. Da kommt dann so ein Lied wieder rein. Ja? Das ist das, was Gott zusammenfügen will, wo trockene, Hesekiel 37b, zwei trockene Stäbe in der Hand des Messias. Einer betrifft das Südreich, einer betrifft das Nordreich. Das Nordreich ist verstreut in den Nationen. Das sind wir. Da gehören wir dazu. Ob wir volljüdisch sind, wie es bei meinem Namen eben auch zu sehen ist mit Malkusch, wo auch das Melek drin ist und diese schöne Bezeichnung Spätregen, der Regen vor der letzten Ernte. Jesus selber bezeichnet sich als Spätregen. Israel braucht Regen. Die haben so eine Dürre, wie wir sie auch jetzt gerade kennen. Und ich schaue mal nochmal auf das Bild 36 und 37. Und dann haben wir es für heute geschafft. Ihr Lieben, Boas und Ruth fingen ganz unschuldig an. Aber es gab eine neue Ehe, eine neue Zukunft. Und das gilt für uns in den christlichen Kirchen aus, aber es wird ein Überrest sein. Leider, leider, Gott ruft alle, aber nicht alle sind auserwählt. In Hebräer 4, in Galater, in verschiedenen Bibelstellen, die uns in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen wirklich geschenkt wurden, immer wieder, auch bei einer Radiosendung, die ich ganz am Anfang bei Radio Maria in Adliswil halten durfte, hat Gott mir als Einstiegsvers für die damalige Sendung Hebräer 4 gegeben. Und da gibt es ganz viel zu finden, aber eins hat heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und er sagt, weil sie so widerspenstig sind, wird er sie nicht in seine Ruhe kommen lassen. Und Ruhe hat was mit Schalomfrieden zu tun. Ruhe hat was mit dem Auge des Sturmes zu tun. Aber Gott möchte uns da hineinholen. Er möchte uns in diese Ehe vorbereiten. Und es heißt schon bei Abraham ganz klar, der ewige Segnung. Wer Israel segnet, der ist gesegnet. Ja? Und wie man das machen kann, da gibt es Erntearbeiter, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es Eigeneinsatz von euch. Wer was machen darf oder soll, kann ich nicht für euch beantworten. Ja? Aber wie ihr helfen könnt, heißt es in der Bibel, wir sollen sie eifersüchtig machen. Ja, das hat auch praktische Schritte. Welche? Das müsst ihr den Herrn fragen. Ja? Das müsst ihr den Herrn fragen. Da gibt es ganz viele Sachen. Aber es fängt auf alle Fälle mit Buße an. Denn Jesus sagt uns, dass unsere Herzen, und das ist die Paraschallesung von dieser Woche, erkläre ich ein andermal, dass wir unsere Herzen beschneiden sollen. Ja? Damals war es so, dass eben durch den abrahamitischen und den mosaischen Bund wurde ganz real das Fleisch beschnitten. Ne? Das ist Genesis 1, 10 bis 13. Ja? Aber Jesus sagte damals schon in der Form Gottes, ein Gott, in deinem Samen sind alle Nationen dieser Erde gesegnet, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und später heißt es, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Aber da beginnt es mit Abraham. Und weil Abraham Land und Leute verlassen hat, wie Ruth. Ruth hat ihr Land und ihre Leute verlassen. Und der Stimme Gottes gehört hat, ihn erkannt hat, wurden sie gesegnet. Und wenn wir unsere Herzen beschneiden lassen wollen, ja, dann müssen wir einiges beiseite tun. Und das wird jetzt in ein Bußgebet reinkommen, denn da geht es um Stolz, da geht es um Arroganz, um Überheblichkeit, um Feindschaftlichkeit. Und da gehört Antisemitismus ganz, ganz, ganz tief in uns, kann sowohl eine Liebe wie auch noch ein bisschen Antisemitismus sein. Geht beides. Ja, dann die Eifersucht, schnell in Ärger und Wut und Anstoß zu kommen. Diese Rivalitäten, das Vergleichen untereinander. Diese Spaltungen, Streit, diese Streitereien und alles, was in dieser Art und Weise mit unserem Fleisch, mit unserem Charakter zu tun hat, das muss verändert werden. Und es ist der erste Schritt, dass wir es im Gebet tun. Charakterveränderung bedeutet, dass wir auch etwas tun müssen, ihr Lieben. Und wir müssen uns durch den Heiligen Geist in diese neuen Wege führen lassen. Und deswegen, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und wir haben hier diese Geschichte einer Migrantin. Ich finde das Bild so unglaublich. Heute würden wir eben sagen, ja, Ruth ist eine Migrantin. Wir haben ganz viele Migrationsprobleme, nicht nur 2015. Wir haben jetzt noch einen neuen Fall gehabt. Wir sind sehr gut damit umgegangen, so wie man hört, eben gerade Krieg in der Ukraine und so weiter. Da waren offene Türen, aber das wird sich noch mal massiv verändern. Und eine Ausländerin, eine Migrantin, ist zur Mutter einer komplett neuen Blutslinie, aus der Jesus Christus hervorkam, von Gott auserwählt worden, nicht von uns. Bitte nicht verwechseln. Es ist keine eigene Kraft, es sind keine eigenen Pläne. Es ist kein, ich mache hier mal, sondern es heißt, wie Miriam, wie Maria zu den Füßen Gottes sitzen, Ruth zu den Füßen Boas liegen. Denn die Erlösung durch unseren Retter, durch unseren König Jeshua HaMashiach, die allein führt in die Ruhe und zur Ruhe, aber Voraussetzungen sind Gehorsam, Loyalität und Liebe, Gerechtigkeit. Das brauchen wir. Und deswegen können wir nur beten, Vater, im Namen Jeshua HaMashiach. Wir haben viel gehört. Und es ist erstaunlich, wie dein Wort, die Gesamtheit deines Wortes in der Bibel immer aktuell bleibt. Und das Buch Ruth gerade jetzt wie Esther zuvor, und es bleibt auch so, so aktuell wie nie zuvor ist, weil du etwas vorhast. Und die, die dich suchen, denen eröffnest du deine Geheimnisse in deinem Wort, deine Zeitpunkte. Und wir sollen nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam sein. Wir sollen und müssen und dürfen die richtigen Entscheidungen treffen. Aber unsere DNA, Jesus, aus der Vorfahrensschuld, von Vorfahrensgenerationen her, da ist ganz schön viel verdreht. Da sind ganz schön viel Orphas dabei gewesen. Manche Generationen völlig, auch heute, ganz stark in der Welt oder hinken in der Welt mit einem Bein, wollen aber mit dem Glauben ein bisschen was zu tun haben, um sich nicht beides zu verscherzen. Und du sagst ganz klar im Offenbarungsbrief von Laodicea, ihr könnt nicht lau bleiben, ich wünschte, ihr wärt halt kalt oder heiß. Ich spucke alles aus, was lau ist. Wir sind in dieser Zeit, Herr. Aber wir wissen nicht unsere Position. Wir wissen manchmal noch nicht mal die richtigen Entscheidungen. Wir wollen uns für die Hochzeit des Lammes als Braut zurüsten lassen. Aber haben wir den Ruf wirklich gehört? Sind wir bereit, den Preis zu bezahlen, ausgesondert zu werden? Wie Esther, 6 Monate Reinigung, wirklich schrubben mit Lauge und Myrrhe und allem drum und dran und dann mit Öl nochmal fein, säuberlich, neu duftend für diese Ehe vorbereitet, so auch Ruth in anderer Weise, nicht ganz so lang, da blieb nicht so viel Zeit. Herr, wir bringen dir unseren verdrehten Charakter, wir bringen dir unsere verdrehten Denkweisen. Und Paulus sagt uns ganz klar, wir müssen unser Denken verändern lassen, Herr. Es ist wichtig. Und wir wollen es oftmals auch und wir können es nicht. Wir wissen nicht, wie es geht. Wir bitten dich von ganzem Herzen und dein Wort sagt ganz klar, wer bittet, den wird gegeben. Wer in meinem Namen Jesus Christus bittet, dem wird gegeben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht nur für den Eigennutz ist, dass es fürs Königreich ist, dass es für den König ist. Dann klappt es viel, viel besser. Sein Reich zuerst und der Rest unserer Probleme und anderer Dinge, um den kümmert er sich. Ich kann es bezeugen mit Höhen und Tiefen. Und Herr, wir legen dir das vor, unseren Stolz, unsere Arroganz, unsere Überheblichkeit, unser Selbstrichten, unsere eigenen Maßstäbe, ja, wo wir Menschen klassifizieren, oftmals so unbewusst, aber wir tun es religiös oder weltlich oder Position oder nach Reichtum oder wie sie uns gerade querkommen, wir richten. Ja, und wir vergleichen uns. Und wir haben nicht wenig Anstoß an anderen genommen oder mit Eifersucht und Neid gewisse Gegensätze aufgebaut. Herr, es gibt so viel mehr von Hass und anderen Eigenschaften, die eigentlich dem Feind durch die Ursünde zukommen, ganz zu schweigen. Wir sind nicht perfekt. Und wir sind oft genug aus dem Bund mit Jesus Christus rausgefallen, weil wir die Bundesbedingungen noch nicht mal kennen. Für uns ist alles selbstverständlich geworden und für andere sogar gleichgültig. Wir bitten dich, jeder Einzelne für sich selbst, jeder Einzelne für seine Blutslinie väterlicher und mütterlicherseits, reinige, heile und heilige uns, damit wir deinem Standard, so wie du die Braut für deinen Sohn zusammenstellen möchtest und herausfiltern möchtest und auch wirklich in Bedrängnis und Läuterung bringst, damit sie Bestand hat, auch in schwierigen Zeiten, dass wir diese Prozesse durchlaufen können, wo wir nicht mehr können, dass du uns trägst, wo wir dich um Hilfe bitten dürfen, aber wir wollen weitermachen, auch in der Charakteränderung. Und nicht nur in der Überführung unserer Sünden. Wir tun diese Buße mit dem ganzen Herzen, wie wir es jetzt können. Aber wir wissen, es geht noch viel tiefer. Und du wirst es mit jedem Einzelnen so machen, wie er es tragen kann. All dies und viel, viel mehr erbitten wir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Und wir danken dir jetzt schon, dass es so kommen wird. Wir preisen deinen heiligen Namen. Halleluja. Lob, Preis und Ehre dir, unserem Gott. Wir danken dir, Herr. Wir wollen diese Demut einer Ruth oder einer Miriam, einer Maria, die zu Füßen Jesu saß, wollen wir aufrechterhalten. Ohne Dankbarkeit, ohne Gehorsam, ohne Demut, auch ohne Sittsamkeit in dieser unreinen Welt wird es nicht geschehen. Hilf uns weiter. Wir sind stecken geblieben und wir sehen nicht wo. Danke für deine Hilfe. Ich segne euch jetzt, wie in der Vergangenheit auch, mit dem aaronitischen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und lasst euch jetzt noch von einem ausgehenden Lied und ein paar nachtragenden Informationen noch weiterführen. Und nehmt diesen Abend und diese Woche und diesen Monat in dieser Wüstenzeit bis Sukkot, bis zum Erntedankfest, dann der Trauben- und Fruchternte, um hier Neues zu erfahren für eure nächsten Schritte in dieser Transformation und in diesem Übergang in einer Zeit, die Erde erschüttert. Ich will euch diesen Vers nochmal vorlesen aus Psalm 60,3. Gott, der du uns verstoßen und zerstreut hast und zornig warst, tröste uns wieder. Der du die Erde erschüttert und zerrissen hast, heile ihre Risse, denn sie wankt. Und Jesus hat uns wirklich diesen Rat gegeben in Matthäus 9,16. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt wieder ab und der Riss wird noch größer. Deswegen, wir brauchen Neues, wir brauchen Transformation. Mit einer Notfalllösung ist uns nicht mehr geholfen. Wir müssen von den Wurzeln her, wir müssen von Grund auf her sowohl unser Glauben, unser Vertrauen, unsere Treue und auch unsere Gerechtigkeit wieder reinigen, heilen und heiligen lassen. Und damit uns als Menschen, so wie unsere Ehepartner oder Partner oder Freunde, auch in der geistigen Familie, so wie wir für Menschen beten, die uns Gott aufs Herz gelegt hat, so wie wir häufig vor lauter Aufgaben und Werken den zweiten Teil, die Beziehung zu Gott, vergessen oder abgelenkt werden. Und gerade auch im Alter ist genau das der wichtigere Teil. Und so schicke ich euch in die Ruhe Jesu Christi, in Jesu Namen, Abend und eine schöne Nacht, einen schönen Abend. Lasst euch noch von der Musik ein bisschen erfreuen. Lasst mich zum Ruheplatz am Wald.